Hallo und willkommen zur 73. Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und irgendwie werden die Abstände zwischen den Episoden immer größer. Das liegt auch einfach daran, dass ich immer hoffe, dass wir bald mit einer echten Direct von Nintendo verwöhnt werden. Denn ja, 2020 läuft dann doch etwas anders als erwartet. Oder erwartet uns gar nichts mehr. Sagen wir es mal so, ich wollte früher im August eigentlich eine Episode machen, aber ich wollte nicht schon wieder nur meckern. Was hätte nämlich dann dazu geführt, wenn ich zu der Partner Direct und so weiter was gemacht hätte. Und deswegen habe ich gewartet und irgendwie immer gewartet und immer gehofft. Aber vielleicht erwarte ich mittlerweile auch zu viel. Und es kommt nichts mehr. Und das sage ich jetzt, weil vielleicht kündigen dann morgen, nachdem die Folge online ist, Nintendo die ganz große Direct an mit F-Zero, Rave Race und was weiß ich. Man darf ja noch träumen. Ja, vor Monaten habe ich darüber berichtet, dass eine Mario Collection kommen soll. Seitdem keine weiteren News. Es ist alles so ein bisschen das Schweigen im Walde. Immerhin wurde am 17. Juli Paper Mario The Origami King veröffentlicht. In der letzten Folge konnte ich zu dem Spiel noch zu wenig sagen, da ich mit Ghost of Tsushima für PlayStation 4 beschäftigt war. Habe ich auch platiniert, ganz tolles Spiel. Und Paper Mario kaufte ich dann etwas später und hätte ich das während des Juli-Podcasts thematisiert, wäre mein Fazit eher ernüchternd gewesen. Es war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick, bei weitem nicht. Nach der ersten Welt fragte ich mich auch eher so, ab wann wird das Spiel eigentlich gut? Ich fand die Kämpfe nervig, da es auch als Belohnungen nur Münzen gab und keine Erfahrungspunkte. Also mir fehlte wirklich das Levelsystem früherer Teile. Ja, und mit dem Hammer gegen Bäume und Pflanzen schlagen, um Papierschnipsel zu erhalten, mit denen man dann in der Welt Löcher stopfen kann und so mit mehr Münzen bekommt, das fand ich ermüdend, das fand ich nicht so spannend. Ja, letztendlich ging ich dann sogar den Kämpfen aus dem Weg, obwohl ich das grundsätzliche Kampfsystem originell finde. Ja, sobald, müsst ihr euch so vorstellen, sobald ein Kampf gestartet ist, findet ihr euch in einer Arena wieder und ihr steht in der Mittelpunkt-Arena. Um euch herum stehen dann unterschiedliche Gegner verteilt auf Ringen und ihr müsst nun innerhalb eines Zeitfensters, also eines sehr kurzen Zeitfensters, 30 Sekunden oder so, ich weiß gar nicht, am Anfang zumindest, die Ringe so anordnen, dass die Gegnergruppe eine Linie oder ein Quadrat bildet. Habt ihr das geschafft, gibt es halt Bonus auf die Angriffskraft. Und sind die Gegner in einer Linie über mehr Ringe angeordnet, könnt ihr diese per Hüpfattacke besiegen. Je nachdem, welche Stiefel ihr tragt, wird dann der Angriff stärker. Gegner mit Stacheln auf dem Kopf sollte man nicht mit normalen Stiefeln auf den Kopf springen, da man dann selber Schaden erleidet, also dann nimmt man Eisenstiefel oder sowas stattdessen, wenn man sie im Inventar hat. Sind die Gegner in einem Quadrat angeordnet, empfiehlt sich halt ein Hammerangriff, da dieser Flächenschaden verursacht. Es gibt aber auch Wurfhammer, Feuerblumen und diverse andere Angriffe. Und diese stärkeren Angriffe, also auch die verschiedenen Hammer und so weiter, lassen sich beim Händler kaufen, gegen Münzen oder in der Welt finden. Allen gemein ist, dass diese nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, also nach einer gewissen Nutzungsdauer kaputt gehen. Es wäre aber irgendwie sehr frustrierend, wenn man mitten im Dungeon ist und auf einmal keine Waffe mehr hat. Sowas war beispielsweise in Paper Mario Sticker Star für ein 3DS möglich und dann sehr, sehr, sehr frustrierend. Jetzt ist es aber so, dass der Standardstiefel und der Standardhammer unzerstörbar sind. Und so könnt ihr diese recht schwachen Angriffe im Notfall weiter unbegrenzt nutzen. Also das ist ganz eine gute Neuerung, wie ich finde. Serientypisch müsst ihr dann noch während einer Attacke im richtigen Moment die A-Taste drücken, um dann den Angriff zu verstärken. Ist der Gegner mit seinen Angriffen dran, könnt ihr mit dem richtigen Timing und Tastendruck dann diese Angriffe blocken und er leidet dann weniger Schaden. Heil-Items gibt's auch noch, andere Goodies, also so das ganze Goodie-Items und so, alles ganz nett. Und ich muss aber sagen, man hat nach einiger Zeit das Anordnen der Gegner da relativ schnell raus, was die Kämpfe einerseits recht leicht macht, andererseits dauern die dann aber immer noch so lange, weil man erst sortieren muss, anordnen muss, dann kämpft man. Und es gibt auch Kämpfe mit 2 oder 3 Gegnerwellen. Und dann ist das so ein bisschen nervig. So, von der Dauer einfach nur. Und weil sie dann irgendwann selten noch eine große Herausforderung sind, wenn man die richtigen Items hat und halt irgendwann weiß, wie schnell oder wie man schnell die Ringe anordnet. Gut gelöst finde ich dagegen die Bosskämpfe. Denn dann gibt es halt einen Kniff, der Boss steht dann in der Mitte der Arena und ihr auf den äußeren Ring. Und auf allen Ringen sind Spielfelder verteilt, die dann Bonusattacken freischalten und den Laufweg vorgeben. Und ihr müsst dann versuchen, diese Ringe so an mit Verschieben so anzuordnen, dass ihr einerseits viele Bonus-Spielfelder mitnimmt und andererseits natürlich der Weg zum Boss frei wird, den ihr überhaupt erst im innersten Ring in der Mitte erreichen könnt, damit ihr den dann letztendlich attackieren könnt. Das fand ich echt spaßig. Spaßiger als die normalen Kämpfe letztendlich. Und deswegen waren die Bosskämpfe, wo man auch dann oft noch eine Spezialattacke braucht, um den letzten Kick oder den letzten, ja, um den, wie sagt man, den letzten Kick zu geben. Nein, also um ihn endgültig zu besiegen, braucht man dann oft auch noch eine Spezialattacke, die man vorher gelernt hat. Und das Ganze finde ich sehr gut gelöst. Da hätte ich mir tatsächlich mehr Bosskämpfe gewünscht, da die auch jeweils eine eigene Strategie benötigen. Und dafür etwas weniger normale Kämpfe. Das wäre für mich eine bessere Mischung gewesen. Gut, abseits der Kämpfe könnt ihr dann noch versteckte Tods in der Spielwelt finden. Das ist so als Auflockerung gedacht. Ja, gab mir aber mir persönlich keine große Erfüllung. Also ich habe eigentlich nur noch die Tods gesammelt, die ich zufällig gesehen habe, die so auf dem Weg lagen. Ich habe jetzt nicht gezielt jede Ecke irgendwie abgesucht. Ich bin einfach nicht so der Komplettierer oder irgendwie sowas, wie man das jetzt nennt. Ja, also deswegen hatte ich so mit der Gameplay-Loop so ein paar Probleme. Und das wäre auch quasi das Fazit gewesen, wenn ich wenn ich im Juli quasi mich über das Spiel hier großartig in dem Podcast geäußert hätte und vor allen Dingen über die Spielmechaniken geredet hätte. Auch nervte mich Oliver, das ist eure Oliver, die heißt Olivia, heißt sie. Die nervte mich ein bisschen als Begleiterin, die redete gerade am Anfang ständig und erklärte was. Und ich mag es eben nicht, wenn man Tutorials oder Hinweise nicht ausschalten kann. Hindert ja auch den Wiederspielbarkeitsfaktor, den ich aber hier auch als eher gering ansehe, weil ich glaube, beim zweiten Mal macht das Spiel deutlich weniger Spaß, wenn man halt die ganzen Rätsel und so weiter schon kennt. Die Kämpfe ja trotzdem noch so halt, ja, die dann sowieso. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das ein Spiel ist, das man 2 oder 3 Mal durchspielt. Einmal vielleicht normal und dann nochmal ein bisschen, um zu, für die Leute, die es interessiert, um auf 100% zu kommen. Und ich glaube, dann ist es das. Also ich hatte auch nie wieder das Bedürfnis, Color Splash nochmal zu spielen, obwohl ich das noch auf der Wii U besitze. Und obwohl die Kämpfe weiter rundenbasiert ablaufen, sind die Rollenspielelemente der Serie quasi wie weggefegt. Ja, bei der Ankündigung hoffte ich einfach noch, dass man ja so ein Paper Mario der alten Schule bekommt, eben ein Rollenspiel, welches sich an Paper Mario 64 und Paper Mario, die Legende vom Eonto, orientiert. Das wäre dann mein Wunsch gewesen. Das ist Origami King definitiv nicht. Ich würde sagen, die Spielserie ist nun endgültig zu einem Action-Adventure mutiert. Besitzt aber eben wegen dem rundenbasierten Kampfsystem etwas, was eher zu Rollenspielen passt. Und deswegen war ich dann irgendwie so, wäre es ganz cool, wenn die Serie sich mal entscheiden würde künftig, was sie denn sein möchte. Denn als Action-Adventure funktioniert es eigentlich sehr gut. Denn umso länger ich das Spiel spielte, umso spaßiger wurde es. Ja, es gab tolle Welten, die es da zu entdecken gibt, interessante Charaktere, viel Humor und auch dieser Humor war es ja und die Anspielungen in unserer Popkultur der Grund, weswegen ich damals Paper Mario Color Splash für die Wii U gerne auch durchgespielt habe, obwohl ich da auch sehr, sehr viel zu meckern habe, da auch vor allen Dingen das Kampfsystem damals mit den Karten und so weiter. Aber man kann hier auch Power-Ups finden, die dann einen dauerhaft stärken. Es gibt Rätsel, Aufgaben, spaßige Minispiele, muss ich wirklich sagen. Die haben wirklich das Spielprinzip aufgelockert. Und Floßfahrt und alles, das fand ich wirklich ganz gut. Ja, und dank diesen ganzen Nebenaufgaben ist das Gameplay dann unterm Strich doch abwechslungsreicher als gedacht. Viel abwechslungsreicher, als die erste Welt es vermuten lässt. Story und Dialoge gehen auch mehr als in Ordnung. Der Origami-König Olli verwandelte Prinzessin Peach und die Schlossbewohner in halt Origami-Papier, reißt das Schloss aus der Verankerung und fesselt es mit Luftschlangen. Mario tut sich dann mit Olivia zusammen, das ist die Schwester von Olli, dem Origami-König, und ihm diesen aufzuhalten. Das hört sich sehr standardmäßig an, ist es letztendlich auch. Es ist jetzt keine Story, die krasse Superwendungen hat oder irgendwie sowas. Aber es bietet halt durchaus humorvolle Charaktere und die trefft ihr halt während eurer Reise. Leider sind ein bisschen zu viele Standard-Toads dabei. Aber auch da waren ältere Paper Marios ein bisschen origineller. Trotzdem, unterm Strich, reicht das definitiv, um zu sagen, ich möchte wissen, wie es weitergeht und ich möchte einfach diese Welt genießen. Denn der Artstil ist genial, wunderschöner Grafikstil, tolle Landschaften, Musik und Soundeffekte gefallen auch. Manche Themes, wie der Boss-Theme oder so, können ein bisschen, ja, was heißt nervig sein, sind zumindest kein großer Wurf. Auf klassische Sprachausgabe müsst ihr verzichten, das stört mich aber bei so einem Mario-Spiel weniger, da reichen mir die Soundeffekte, die es gibt. Also von daher ist das jetzt hier kein großer Kritikpunkt meinerseits. Wer eine Herausforderung sucht, ist bei dem Spiel aber falsch. Es ist einfach und bleibt einfach. Natürlich gegen Ende hin wird es natürlich ein bisschen schwieriger, ist klar, das ist bei einem Computerspiel, Videospiel eh so. Das Spiel ist kein Rollenspiel, es hat daher ein recht wertlos und eher seichtes Belohnungssystem. Gleichzeitig dauern die Kämpfe eben mir ein bisschen zu lange. Wenigstens kann man einige Kämpfe umgehen, das geht ja bei manchen Spielen nicht und es ist noch nerviger. Und ihr findet auch Items, um manche Gegner ohne die rundenbasierte Kämpfe direkt auszuschalten. Also das finde ich schon gut, dass es diese Möglichkeiten auch oft gibt. Ja, wenn euch das Erkunden und die Grafik kickt, ihr zudem kein Rollenspiel, sondern ein Adventure erwartet, dann könnt ihr ruhig zugreifen. Ja, wenn ihr Spaß mit Color Splash oder Stickers da hattet, auch dann zugreifen, da auch Origami King das beste Spiel von den dreien ist. Ja, es ist auch insgesamt unterm Strich, muss ich sagen, ein gutes Spiel. Ordentliche Spielzeit von 25 bis 30 Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Oder länger, wenn ihr alle Trophäen, Toads und Items finden wollt, dann könnt ihr auch wahrscheinlich 35, 40 Stunden dran sitzen, wenn ihr so ein Komplettierer seid. Also von daher, gutes Spiel. Ja, es ist vielleicht nicht dieser ganz große Höhepunkt, den ich mir erhofft hatte. Es ist nicht das Spiel, was 100% meinen Geschmack trifft. Es ist aber beileibe kein schlechtes Spiel. Und ja, ich denke sogar, dass wenn man das Spiel, also wenn man jetzt akzeptiert, die Paper Mario-Reihe geht in eine andere Richtung, dann kann das ja eine gute Basis für zukünftige Spiele sein. Und ja, dann kann man einfach auch gespannt sein. Also ich denke, es wird sich gut verkaufen. Schaut es euch ruhig an, wenn ihr das mögt. Also ich mag einfach das, wie bei Color Splash, das in HD zu sehen, ist schon schön. Ich mag einfach diesen Stil. Ein weiteres Spiel, was ich jetzt vor allen Dingen Freunden von Metroidvanias empfehlen kann, ist Carry On. Hier sind die Rollen vertauscht, denn ihr spielt hier ein Monster, was aus einem militärischen Geheimlabor entkommen soll. Es ist extrem spaßig, auf der bösen Seite zu stehen und all die Menschen zu fressen und durch die Gegend zu schleudern. Im Zuge des Spiels schaltet ihr weitere Fähigkeiten frei und könnt euch dann später in drei Größen transformieren. Jeweils mit anderen Attacken, sodass ihr je nach Rätsel oder verschlossener Tür die passende Monsterform annehmen solltet. Schrumpfen könnt ihr in Tümpel, die meist nicht unweit von dem Rätsel vorhanden sind. Optisch geht das alles so in eine 2D 16-Bit-Optik. Animationen passen gut. Ich mag die Steuerung des Monsters. Es fühlt sich einfach gut an, mit diesem Riesen etwas durch die Gänge zu klimmern. Hauptkritikpunkt von mir ist die fehlende Ingame-Map, wodurch ja ihr euch wahrscheinlich öfters verlaufen werdet. Spiel ist so in, ich weiß nicht, 3-4 Stunden auf jeden Fall durchgespielt. Aber dafür macht's dann Spaß. Auf der Gamescom 2020 wurde die Turrican Anthology Volume 1 and 2 für Switch und PS4 angekündigt. Als Retail kommt es wie folgt auf den Markt. Turrican Anthology Volume 1 für 34,99 mit den folgenden Spielen. Turrican für den Amiga, Turrican 2 Amiga, Super Turrican für den Super Nintendo, Super Turrican Director's Cut für Super Nintendo, Mega Turrican Score Attack für Mega Drive und die Turrican Anthology Volume 2 für 34,99 mit den folgenden Spielen: Turrican 3 für den Amiga, Mega Turrican Mega Drive, Mega Turrican Director's Cut für Mega Drive, Super Turrican 2 Super Nintendo und Super Turrican 1 Score Attack für den Super Nintendo. Alle Spiele enthalten sowohl den Original-Soundtrack als auch Remaster-Version des Soundtracks von Chris Hülsbeck. Für 99,99 gibt es noch eine limitierte Collector's Edition, die neben den beiden Spielesammlungen noch Folgendes beinhaltet: Sammlerbox, Dokumentarfilm auf Blu-ray, Soundtrack, Artbook, Aufkleber, 4 Acrylkarten, 2 Poster als Wendemotiv, Stift, eine Postkarte mit aufgedrucktem Autogramm. Und für 199,99 bekommt ihr alles aus der Collector's Edition mitsamt einer Figur. Und das nennt sich dann Ultra Collector's Edition. Soll im ersten Quartal alles, also im ersten Quartal 2021 erscheinen. Mich irritiert allerdings der Preis für die normale Edition. 69,98, um alle 2D-Turrican zu spielen, halte ich schlicht für zu teuer. Fans werden es wohl zahlen. Nintendo kommt mit sowas ja auch immer davon und jetzt probiert es halt Faktor 5. Muss ich mal mehr sehen. Ich würde da tatsächlich eher auf irgendwelchen Sale abwarten. Aber gut, muss jeder selber wissen. Ansonsten war die Gamescom Opening Night Live aus Switch-Sicht nicht so riesig interessant. Es gab ein paar kleinere Spiele. Lego Star Wars, die Skywalker-Saga erscheint im Frühjahr 2021. Sah ganz spaßig aus und ich schätze halt den Humor bei den Lego Star Wars Spielen, wie sie halt irgendwie diesen ganzen Lego-Kniff da mit reinbringen, finde ich mir ganz schön. Bandai Namco wird im Februar Little Nightmares 2 für Switch bringen. Sehr atmosphärisches Horror-Adventure. Finde die im Trailer gesehene Schauplätze, in denen sich beide Protagonisten, die Mono und Six heißen, bewegen, sehr grotesk. Rätsel lösen, vor Gegner flüchten, aus diesem Schlund, wo man gefangen ist, entkommen. Fand ich gut. Ich selber habe den doch sehr beliebten Vorgänger nicht gespielt. In den Shownotes ist auch dieser Trailer verlinkt. Machte mir auf jeden Fall Lust auf die Fortsetzung. Für Doom Eternal bekam mir einen Trailer zum neuen DLC Ancient God zu sehen. Gefiel mir gut, eben höllisch brachial. Erinnerte mich aber auch daran, dass ich das Hauptspiel noch nicht durchgespielt habe. Und für die Xbox One habe ich das Spiel. Seitdem die Series X Optimierung angekündigt ist, frage ich mich auch, ob ich erst das Spiel mit Next-Gen beenden werde. Ancient Gods erscheint ja am 20. Oktober. Next-Gen kommt ja im November. Also so viel Zeit dazwischen ist auch nicht mehr. Deswegen könnte ich auch einfach warten. Allerdings ist für Nintendo-Fans die viel wichtigere Frage, wann erscheint Doom Eternal endlich für die Switch? Denn dazu gibt es weiterhin keine Infos. Irgendwie verrückt. Ja, da wird die erste Erweiterung jetzt im Oktober für Xbox One, PC und PS4 angekündigt. Und im November gibt es die Next-Gen-Fassung für PlayStation 5 und Xbox Series X. Und für die Switch ist weiter nur Hoffen und Beten und Warten angesagt, dass wir das Spiel auch irgendwann dann für unseren Handheld kriegen. Seltsam. Überraschend war der quasi Shadow Drop dann von Spellbreak. Das wird am 3. September erscheinen. Der Trailer zeigte das Battle Royale Rollenspiel, welches optisch so ein, finde ich, einen ganz schönen Cell-Shading-Look hat. Hat mich entfernt an Zelda von den Figuren erinnert, an Breath of the Wild. In dem Spiel kämpfen Kampfmagier gegeneinander, so ganz nach dem Motto, es kann nur einen geben. Und wie gesagt, ihr seid Kampfmagier, der gegen Kampfmagier kämpft, bis eben nur noch einer übrig bleibt. Dabei könnt ihr die verschiedenen Zaubersprüche miteinander kombinieren. Und ja, optisch macht es, wie gesagt, einiges her. Ist ein Free-to-Play-Spiel, könnt ihr also dann einfach mal selber testen. Und die größte Ankündigung war aber wahrscheinlich Jurassic World Evolution Complete Edition. Erscheint am 3. November für Switch und ist ein Aufbaustrategiespiel, wo ihr einen eigenen Jurassic Park aufbauen müsst und neue Dino-Rassen und Attraktionen entwickeln, Forschungseinrichtungen bauen, für die Sicherheit sorgen. Per Terraforming könnt ihr dann auch die Inseln nach euren Wünschen formen. Also ich finde es vom Konzept sehr spannend und auch perfekt passend zur Marke. Also deswegen bin ich da gespannt drauf. Ja, ansonsten gab es erneut Gerüchte, dass 2021 eine neue Switch erscheinen soll. Laut Bloomberg soll diese neue Switch dann Änderungen am System on a Chip sowie RAM aufweisen, was für eine stärkere Switch sprechen könnte. Vielleicht eine leistungsstärkere Switch Pro, die sogar 4K unterstützt. Das wäre zumindest mein Wunsch. Ob der erfüllt wird, werden wir dann sehen. Ja, ansonsten wurde halt im August auf der Partner Direct und auf anderen Veranstaltungen oder einfach so weitere nette Spiele angekündigt. Sega arbeitet am Puzzlespiel Puyo Puyo Tetris 2. Den Vorgänger fand ich richtig stark. Kam ja, glaube ich, ganz früh in der Switch-Lebensphase raus. Und deswegen freue ich mich auch, dass alle Modi des Vorgängers beibehalten werden. Und dann kommen halt neue dazu, wie so ein Talentkampf, wo man irgendwie mit Spezialfähigkeiten der Charaktere richtig einsetzen, wo man die Spezialfähigkeiten der Charaktere richtig einsetzen muss. Und ja, Story-Modus erzählt natürlich eine neue Geschichte, wobei den Story-Modus ich im ersten Teil sehr belanglos fand. Aber gut, die Welt von Tetriminos und Puyos geht hier weiter. Wem es gefällt. Ja, der Online-Modus soll erweitert werden, inklusive Ligen, Ranglisten und noch viele mehr Sachen. Ich mochte diese Mischung aus Tetris und Puyo Puyo. Da musste Tetris 99, also im letzten Jahr, kommen. Da hatte ich eher nicht Spaß mit dieser Art von Spielen. Und das Beste ist aber jetzt, dass eben am 8. Januar das Spiel hier, nee, am 8. Dezember sogar, das Spiel veröffentlicht wird. Und das ist cool. Wer darauf steht und wer eine neue Tetris oder Puyo Puyo Dröhnung braucht, am besten kombiniert, der kann in diesem Dezember zuschlagen. Seit Wonderboy The Dragon's Trap habe ich die Serie auf meinem Radar, denn ich war ja Nintendo-Kind und kein Sega-Kind und deswegen hole ich die erst so nach und nach nach und war deswegen jetzt entzückt, als Wonderboy Escher in Monster World angekündigt wurde, denn dabei handelt es sich um ein Remake von Monster World 4, was 1994 für Sega Mega Drive veröffentlicht wurde. Und wenn ich nicht völlig fehlinformiert bin, gehen die späteren Teile eben immer mehr in Richtung Metroidvania. Darauf stehe ich ja. Ja, man kann Schwerter, Schilder und andere Armbänder kaufen, seine Ausrüstung aufrüsten, dann gegen stärkere Gegner dadurch kämpfen und die besiegen und dann halt weitere Teile der Welt erkunden. Also deswegen, da habe ich großes Interesse dran. Und ja, auch wenn die echten Kingdom Hearts der Switch noch fernbleiben, erscheint immerhin am 13. November das Musik-Rhythmusspiel Kingdom Hearts Melody of Memory. Für Fans sicher interessant. Ich erinnere mich an die, wie heißen die, Theater Rhythm Games für ein 3DS. Das waren ja solche Spiele im Final Fantasy Universum und die gefielen mir. Also so Musikrhythmusspiele im Final Fantasy mit Final Fantasy Melodien. Da habe ich auch etwas mehr Nostalgie als für Kingdom Hearts. Aber es gibt genug Kingdom Hearts Fans und die wird das sicherlich freuen und haben dafür Nostalgie. Und Nostalgie ist eh das richtige Stichwort, denn Square Enix wird die Rollenspielsammlung Collection of Saga Final Fantasy Legend am 15. Dezember für 19,99 € in Europa veröffentlichen, allerdings ausschließlich digital. Die Sammlung beinhaltet die für den Game Boy erschienenen Spiele Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend 2 und Final Fantasy Legend 3. Bitte nicht aufgrund des Namens irritieren lassen, denn die Spiele wurden nur Final Fantasy getauft, weil die Marke Final Fantasy 1990 bekannter war. Also im Westen bei uns, beziehungsweise in den USA kam es ja noch raus. Und eigentlich gehören diese Spiele aber zur Saga-Reihe. Und schließen auch die erste Saga-Trilogie ab. Und Saga ist für manche jetzt vielleicht ein Begriff, denn für die Switch ist ja Romancing Saga 2 und 3. Das sind ja die Wiederveröffentlichungen der Super Nintendo-Teile erschienen. Und ja, letztendlich ist das für uns Europäer jedenfalls spannend, denn wir können diese Spiele jetzt erstmals auf legalem Wege spielen. Ich glaube, wie gesagt, 1990 kam ja der erste Teil raus. Ich bezweifle deswegen aber auch, dass es eine deutsche Übersetzung geben wird, weil die Arbeit wird sich keiner antun, denke ich mal. Richtet euch also auf englische Bildschirmtexte ein. Und trotzdem, für Nostalgier, die so auf ganz klassische alte Japano-Rollenspiele stehen, ist das sicherlich eine sehr positive Nachricht. Nicht so positiv ist dagegen, dass Sega die Sega Ages-Reihe beendet hat. Das finde ich eigentlich so furchtbar. Ich habe die Ich habe fast alle Umsetzungen für die Switch gekauft, ja, Virtual Racing, Sonic und so weiter und so fort. Alles in der besten Emulation mit Speicherständen und alles. Es war wirklich eine richtig gelungene Reihe. Haben ja immer so 6-7 Euro, glaube ich, pro Titel gekostet. Und als ich das gelesen habe, dass die jetzt nicht mehr fortgesetzt wird, das habe ich, ja, fand ich wirklich, wirklich schade letztendlich. Also hoffentlich kommt da irgendwie mal ein Ersatz von, irgendwie, dass sie was Neues auflegen oder so. Ich dachte, das würde auf der Switch alles erfolgreicher laufen. Am 30. Oktober veröffentlicht Nintendo dann Pikmin 3 Deluxe. Dabei handelt es sich um den Remaster vom 2013er Wii U-Spiel Pikmin 3. Nintendo verlangt 60 Euro dafür, was ich schon recht fragwürdig finde. Andere Unternehmen veröffentlichen Remaster für 30, 40 Euro. Nintendo geht aber noch einen Schritt weiter und hat das Spiel aus dem Wii U-Store entfernt, wo man es für 20 Euro kaufen konnte. Wie kundenunfreundlich ist das denn? Also das sind so Moves, da wünsche ich mir manchmal die schlechten Wii U-Zeiten zurück. Und hoffe, dass Nintendo wieder ein bisschen demütiger wird, ein bisschen kundenfreundlicher. Weil das ist schon dreist. Zumal haben die jetzt Angst davor, dass jetzt irgendwie alle Leute sich eine Wii U irgendwie noch gebraucht kaufen und dann das Spiel für 20 Euro kaufen können. Also das ist Quatsch. Das ist einfach behämmert. Naja. Wer das Spiel aber nicht kennt, der sollte zugreifen, denn es ist spaßig. Pikmin ist halt so ein Strategiespiel, wo man eben ja mit den Pikmins Hindernisse wegschafft. Da gibt es verschiedene Arten von Pikmin und es ist ein schönes Strategiespiel letztendlich. Ja, wo ihr da Garten und so weiter unsicher macht, weil ihr halt nur so ganz klein seid. Bietet jetzt neue Schwierigkeitsgrade, neue Missionen, kooperativen Spielmodus, alle DLCs sind enthalten. Also von daher ist das schon eine gute Sache. Ich bin halt jetzt nicht der große Experte von der Reihe. Ich habe den ersten Teil auf dem GameCube damals echt viel gespielt. Beim zweiten weiß ich schon gar nicht mehr und halt den dritten dann für die Wii U, was ja auch schon so lange her. Gibt es bald wirklich alle Wii U-Spiele von Nintendo zumindest für die Switch. Also Star Fox fehlt, Kirby, Mario 3D World, da gab es aber ja im Mai schon Gerüchte. Xenoblade Chronicles X. Naja, mal gucken. Irgendwann kommen sie fast alle, glaube ich. Zumindest die technisch machbar sind. Und das soll es auch jetzt schon wieder gewesen sein. So ein ganz, ganz kurzer, kleiner News-Rundumschlag sollte erstmal reichen. Hoffen wir auf baldige weitere Nintendo-News, auf ein bisschen mehr Neuigkeiten. Und wollte noch sagen, wir sind auf Twitter unter @NintendoNauten, aktuell 49 Follower. Wäre schon cool, wenn wir vielleicht bis zum 4. Geburtstag im März 100 erreichen können. Das ist jetzt ein sehr groß ausgesprochenes Ziel. Aber vielleicht kriegen wir das hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.